Ja, wir haben im ersten Teil ganz viele spannende Einblicke in das Interbeing bekommen, das Intersein. Das ist also das Konzept, dass es letzten Endes kein Leben und kein Tod gibt, sondern dass alles miteinander verbunden ist. Es gibt ein Zitat von Thich Nhat Hanh, der sich so ein bisschen anscheinend an einem Buddha-Zitat orientiert, und da sagt er: The greatest miracle is the miracle of teaching and transforming people. Also das größte Wunder ist das, Menschen zu unterrichten und transformieren. Vielleicht auch nochmal angeknüpft an den ersten Teil. Es gibt auch von Lavoisier, das war ein französischer Naturwissenschaftler, auch Rechtsanwalt im Übrigen, also eine interessante Kombination, die Menschen damals hatten. Der sagte, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Also nichts geht verloren, nichts wird erschaffen, alles wird umgewandelt. Mhm. Der meinte das zwar eher naturwissenschaftlich, aber auch hier finden wir diesen Gedanken der Transformation.
Schön, ja.
Der Umwandlung. Aber Transformation ist vielleicht ein weniger negativ konnotierter Begriff als Umwandlung. Was bedeutet Transformation für dich im Kontext des Unterrichtens? Und wie schaffst du es auf deine Art und Weise, durch dein Unterrichten deine Studenten zu transformieren?
Wie vorhin gesagt, mit dem Finger und dem Mond, wie ich im ersten Teil erzählte, ich möchte vor allem die Studierende in Richtung Erwachen führen. Man kann das vielleicht bildlich darstellen. Was passiert zu einer Karotte, wenn man ihn aus der Erde nimmt? Ja. Er kommt in eine andere Welt. Es ist transformiert in eine andere Realität für sich. Ja. Ich möchte für mich transformieren, heißt, dass die Studenten ihre eigene Wahrheit gefunden haben. Durch die verschiedenen Methoden, kunstvolle Wege, die vielleicht zeigen kann. Aber die Wege sind nicht die Wahrheit, sondern es ist nur ein Mittel, die zu einer Wahrheit für sich selbst zu bringen, dass die ihre eigene Stärken, ihre eigene Potenzial zum Ausdruck bringen können.
Geht es dabei für dich darum, wie du gerade gesagt hast, ihre Stärken zu entfalten oder auch gewisse Schwächen auch in Stärken umzuwandeln und sozusagen in ihrer Art und Weise aber kompletter zu werden oder zu wachsen?
Ich möchte die Studenten immer abnehmen, wo sie sind. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Es gibt kein Rezept für alle, die funktioniert. Die sind, wo sie sind, und jede ist auf einem anderen Weg, ganz sicher. Und mein Job ist dann, die zu führen auf den Weg, wo die selber hinkommen wollen und wo die glücklich sind und noch Freude an der Musik haben. Das ist ganz wichtig.
Und gibt es da aber gewisse technisch-klangliche Aspekte, die für dich essentiell sind?
Ja.
Die du dann auch als Lehrerin stehst und mit denen du auch konsequent bist und die im Idealfall jeder Student zu einem gewissen Grad erreicht haben muss bei dir?
Ja, super Frage. Alles beginnt mit dem Atmen für mich. Alles, was sich bewegt im Körper beim Musizieren, bewegt sich durch die Atmung. Alles andere wäre Spannung, unnötige Spannung. Also der Atmung ist das Basisarbeit, was ich mit jedem Studierenden mache.
Und wie machst du das? Also wir stellen ja fest, auch durch unsere Tendenz immer öfter zu sitzen, an unseren Smartphones zu hängen. Wir werden in der Haltung, letzten Endes haben wir das Gefühl, wir entwickeln uns eher zurück als nach vorne, also ja, weg vom aufrechten Gang. Das hat ja auch immer Einflüsse auf die ganze Muskulatur, die wir brauchen als Musiker, aber im besten Fall natürlich auch als Nichtmusiker. Wie versuchst du das bei den Studierenden zu aktivieren?
Also erstmal gucke ich, was nicht gut funktioniert und welche Blocks man haben kann, wie du sagst, also durch Handy, zu viel Handy gucken oder auch beim Lesen manchmal hat man eine ganz gespannte Position, die nicht sehr wünschenswert ist. Also erstmal gucken, wo Spannungen gibt und dann
Entschuldigung, nur zur Erklärung, mit Spannungen meinst du Fehlspannungen?
Fehlspannungen, genau, ja. Ja, unnötige Spannungen im Körper. Und erstmal den Studierenden darauf aufmerksam machen, wo das ist. Also manchmal ist es ganz unbewusst. Also diese Gewohnheiten, diese schlechten Gewohnheiten, die wir entwickeln, manchmal sind, also oft sind ganz unbewusst. Und dann durch den Atem das so aufzulockern. Auf eine natürliche Art.
Und das an der Flöte dann direkt oder machst du das auch?
Nicht immer an der Flöte. Es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann ohne Flöte. Erst oft ohne Flöte und dann nachher mit Instrument.
Das heißt, du arbeitest separiert die Muskelpartien, die gebraucht werden oder die Mechanismen, die gebraucht werden, um den Atem ins Schwingen zu bringen, vielleicht auch in die Funktion zu bringen, die er kommen soll. Diejenigen, wir werden ja sicherlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die keine Musiker sind, für die Atem letzten Endes etwas ganz Natürliches ist. Also wir atmen ein, wir atmen aus. Und wir sehen, dass in den ersten Lebensmonaten, in den ersten paar Lebensjahren dieser Mechanismus hervorragend funktioniert. Also das, was wir als Zwerchfellatmung bezeichnen, ne? Also der Atem, der, wenn wir es mal ganz einfach und plastisch formulieren wollen, der uns eine natürliche Art und Weise des Atmens bringt, des Atmens und des Ausatmens und des Einatmens. Wenn dann die Kinder etwas älter werden und in die Schule gehen, dann stellen wir fest, dass viele von ihnen schon falsch atmen. Zu hoch atmen in die Brust oder zu tief atmen einfach ganz stark in den Bauch. Das heißt, etwas, was von Natur aus hervorragend funktioniert hat, was uns von der Natur geschenkt wurde, geht verloren, weil wir es falsch nachahmen, beziehungsweise weil wir etwas nachahmen, das falsch ist. Das heißt, als Musiker muss man doch wieder lernen, wie es mal natürlich funktioniert hat. Und das ist doch etwas ganz Schwieriges, wenn man das über 20 Jahre getan hat.
Aber es ist auch gleichzeitig ein Geschenk, wenn man darf, durch das Instrument zurück zu den Atmen zu gehen, die natürliche Atmung. Das ist genauso wie Rhythmus. Wir verlieren den Gefühl von Rhythmus. Man muss nur nach Afrika gehen und die Kinder da oder die Erwachsenen auch zu beobachten. Die haben das noch. Warum haben die das noch und warum haben wir hier in westlichen Ländern das nicht mehr so stark wie in der Kindheit?
Was wäre deine Antwort darauf?
Das Leben ist komplexer hier. Ja, wir machen das Leben auch komplex durch Gedanken, genau wie bei der Atmung. Warum wird der Atem immer höher? Warum sind die Schultern dann irgendwann so hoch? Weil wir Ängste haben. Wir machen uns Ängste. Die Gesellschaft macht uns ängstlich. Und der Rhythmus wird dann nicht mehr geschätzt. Das ist etwas, was nach und nach weggeht.
Ja, über Stress gesprochen. Was macht denn Musikstudierenden Angst? Wovor fürchten sie sich?
Prüfungen. Nicht gut genug zu sein.
Aber das sind ja, ich erinnere mich auch noch vage. Das ist natürlich in dem Moment selber, ist das eine Angst und eine existenzielle Angst. Mhm. Aber natürlich jetzt im großen Bild gesehen hat das ja wenig Relevanz. ist Studierenden, also wir sehen es ja an Corona oder wir haben es an Corona gesehen, nicht? Wie schwierig das gewesen ist, nicht nur für Musiker, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes. Die Welt um uns herum verändert sich immer mehr. Künstliche Intelligenz, Blockchain, was weiß ich, Metaversum. Es gibt viele, viele Dinge, die sich auch technologisch verändern, die sicherlich auch für den Musikerberuf direkte oder indirekte Konsequenzen haben. Ist den Studierenden das bewusst? Und wenn ja, macht ihnen das Angst?
Ich glaube, KI zum Beispiel macht ihnen noch nicht Angst, die Technologie. Es gibt viele positive Aspekte von der Technologie, so dass die fast jede Aufnahme jetzt in YouTube hören können oder Spotify. Die haben eine Bereicherung von Möglichkeiten, andere Künstler zu hören, Partituren zu lesen. Also der Bibliothek in Lübeck stellt Manuskripte dar, dass die einstudieren können. Also das sind sicherlich sehr positive Aspekte von der Technologie. Also ich glaube nicht, dass das ein großer Stress ist. Das ist eher der Stress, Prüfungen beurteilt zu werden, verurteilt vielleicht auch zu werden. Und ich glaube, die afrikanischen Länder, die haben da einen Vorteil, deutlichen Vorteil. Die leben einfacher und das ist nicht so präsent. Die sind da deshalb freier.
Du
Im
meinst,
Ausgleich.
sie leben auch mehr im Hier und Jetzt?
Ja, mit der Natur zusammen. Nicht, dass das Leben nicht stressig dort ist. Natürlich ist das auch für, wenn der Armut sehr, sehr stark ausgeprägt ist, natürlich. Aber die haben Freude an was sie tun.
Wir haben ja vorhin über Interbeing gesprochen. Kann für dich das Konzept des Interbeing dir als Lehrende und dadurch auch als Inspirierende helfen, eventuell ja, geängstigten, gestressten Studierenden entgegenzutreten und ihnen zu helfen, da auch rauszukommen?
Gute Frage hier. Ja. Also die Studierenden haben den Vorteil mit dem Repertoire, die sich auseinandersetzen, einen direkten Anschluss zu Interbeing zu haben, Intersein. Indem dass die zeitgenössische Komponisten, die lassen sich von der Musik der Vergangenheit inspirieren. Das bedeutet, dass neue Musik ist nicht nur aus neuen Elementen gemacht. Peter Wask zum Beispiel, der verwendet sehr viel gregorianische Gesänge. Takemitsu, Pentatonic, Tonleiter, wie früher Debussy und Ravel. Also die sehen, dass durch die Vergangenheit, die können die zeitgenössische Musik besser verstehen. Sie sind nicht trennbare Epochen. Also man trennt die natürlich, aber die sind wirklich direkt miteinander verbunden. Und durch das Verstehen der Musik, durch das Vertiefung in der Musik können die Stress, sehr viel Stress abbauen, weil die sehen die Bedeutung viel mehr dahinter. Es ist nicht nur Töne, was die lernen müssen oder moderne Techniken, Extended Technik. Die haben die Möglichkeit, Detektiv zu sein. Und je tiefer man forscht, desto mehr Interbeing man begegnet. Und vielleicht auch auf dieser Weise werden wir uns als Musiker und Menschen der Ereignisse und Prozesse, die uns umgehen und umgeben und durch uns hindurchgehen, stärker bewusst. Und ich glaube, das baut auch Stress ab. Ja, das ist, finde ich, ein Beispiel von Interbeing.
Und kannst du das vielleicht anhand eines Beispiels etwas konkreter erläutern? Also du meinst, ein Studierender setzt sich mit einem zeitgenössischen Werk
Ja.
auseinander.
Erstmal sehen die Partituren, sind erschrocken.
Ja.
Was bedeutet dieses Symbol? Und oh mein Gott, wie kann ich sofort, es ist eine Stressreaktion. Und alleine durch den Prozess, okay, wo kam diese Idee? Wo ist der Ursprung von diesem Akkord? Ja, ist das ganz neu oder wo kommt es her? Und dann hören die vielleicht ein Stück von Debussy oder Ravel oder auch andersrum. Also Telemann, wir hören Jazz in Telemann, Glissandi und so weiter. Und dann nach und nach, die sehen den Spaß, die haben Freude dran. Und natürlich muss man dann noch die Symbolen entziffern und so weiter, aber das ist sekundär. Wenn die wissen, was es bedeutet, ja, hinter die Worte sozusagen und zwischen die Linien zu lesen, die Freude steckt darin.
Das heißt also quasi, der Anfangsstress mit einem auch sehr komplexen zeitgenössischen Stück kann durch die Analyse und den Bezug zur Vergangenheit so peu à peu behoben werden. Aber auch jetzt grundsätzlicher findest du, dass die Beschäftigung mit Musik und das allmähliche Finden seines eigenen Zugangs zu Musik einem auch hilft, dann mehr einen Zugang zu sich selber zu finden und dadurch sozusagen ja mehr in die Balance zu finden zwischen, wie vorher gesagt, sagen wir, linker Gehirnhälfte, rechter Gehirnhälfte, projizieren, deprimieren, Angst haben und dagegen im Moment sein, kreativ sein?
Das geht auch zurück zu den Atmen. Also wenn wir einatmen, der Schwerfell geht nach unten, der Körper öffnet sich. Ja, das wissen wir, das wisst ihr auch als Sänger. Der Schwerfell geht unten, formt sich wie ein Pizza unten. Und wenn wir wieder ausatmen, dann genau das Gegenteil passiert. Es ist wie ein Akkordeon. Also der Schwerfell geht wieder nach oben, die Organe nach hinten. Beim Flötenspiel oder beim jedem Blasinstrument dieses Prozesses ist der Verlangsamung, dass der Schwerchwell wieder nach oben kommt. Und das ist stressabbauend, alleine das. Diese Verlangsamung der Ausatmung, damit wir lange Phrasen spielen können, ohne wieder einzuatmen. Der Ausatmung ist in der Meditation sehr wichtig, wichtiger als der Einatmung. Weil die Ausatmung sorgt dafür, dass das Herz langsamer schlägt, ja, dass der parasympathetische Nervensystem wird mehr angeregt. Ja, also das ist der erste Schritt, Stress abzubauen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt wirklich beantwortet hat.
Macht ja nichts. Also, jein.
Nein, nein. Ich war auf einer anderen Schiene jetzt mit dem Atmen, sorry.
Ja. Nochmal zu dem Begriff der Wahrheit zurück, der ganz am Anfang kam, dass du Studierende befähigen möchtest, ihre Wahrheit zu finden. Da musste ich denken an unser Gespräch mit Marcel Bohne, was wir geführt haben, Gesangsprofessor an der Hochschule für Musik in Basel, der von Wahrhaftigkeit gesprochen hat, in Bezug auf den Ausdruck, ne? Also dass man sozusagen Studenten bei dem Prozess begleitet, all das, was überflüssig ist, wegzumachen, damit sie selber zum wahrhaftigen Ausdruck kommen. Und das ist interessant, diese Parallele, die ich jetzt hier erkenne, vielleicht täusche ich mich aber auch, dass es schon darum geht, einmal natürlich jemanden zu befähigen, das heißt, ihm nicht etwas aufzudrücken und dass derjenige letzten Endes authentisch sein kann, wahrhaftig sein kann, um dann in einem letzten und ultimativen Schritt diese Emotion auch erreichbar zu machen, Menschen zu berühren. Mhm. Ist die Wahrhaftigkeit dafür die Grundvoraussetzung?
Ja, schon. Also es ist, wie ich sagte, es, sobald man den Studenten denkt, die Methoden, die ich vorschlage, die Wahrheit sind, dann sind die in einer Art Gefängnis. Oder wenn die versuchen, mich zu kopieren. Das ist, ja.
Aber es gibt natürlich Sicherheit, nicht? Also als Studierender, wenn ich mir denke, oh, wow, ich habe einen tollen Lehrer, der macht mir was vor, das klingt so toll und so einfach, das mache ich jetzt nach. Manche Menschen haben wirklich diese Fähigkeit, die können das wirklich kopieren. Das gibt einem Sicherheit.
Für eine Weile. Aber es ist nicht die Wahrheit. Das ist vielleicht meine Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit der Studierenden. Sonst ist es wie, als wenn die Studierenden meinen Mantel anziehen würde.
Du redest hierbei aber dann auch vor allem über die sogenannte Interpretation oder von Stücken oder auch andere
Alle,
Aspekte des.
ja, alles, so technische Aspekte gehören auch darunter. Ja.
Das heißt, sie sollen eigentlich in der Lage sein, sich selber zu dem möglichst vollkommenen Flötenspieler zu machen.
Ich führe das an, aber letztendlich die Methode muss passen zu jeder Student. Und wenn ich was vorschlage und es klappt nicht, das ist nicht schlimm. Dann suche ich eine andere Methode. Ich bin da, die zu führen, natürlich. Und es gibt Grenzen. Man muss auch manche Studierenden ganz klare Grenzen setzen, damit die auf den richtigen Weg bleiben, ihren Weg bleiben. Aber das ist ein feiner Balance manchmal. Genau.
Du hast ja selber als Studierende recht früh Erfolgserlebnisse gehabt. Du hast Wettbewerbe gewonnen und Orchesterstellen bekommen. Inwiefern helfen dir diese Erfahrungen dabei im Umgang, in der Kommunikation mit Studierenden, die solche Erfahrungen auch selber wollen, vielleicht aber noch nicht gehabt haben, da eventuell auch in einen Stress kommen, in Ängste kommen? Und inwieweit findest du, sind solche Erfolgserlebnisse als Musiker überhaupt wichtig? Oder geht es dann in erster Linie doch nicht mehr ums Mindset, unabhängig dann von den Erfolgserlebnissen?
Also Erfolg ist immer subjektiv in der Kunst. Was erfolgreich, eine erfolgreiche Leistung für eine ist, vielleicht nicht für die andere so. Und das sieht man bei Prüfungen und wir sind nicht immer die gleiche Meinung an der Jury. Und das ist wichtig, dass die Studierenden wissen, dass sie sollen hauptsächlich mit sich zufrieden sein, dass es ein langer Weg ist und das ist nicht das Wichtigste. Eine Note oder natürlich ist es schön, Erfolg zu haben. Es ist schön für die Bestätigung zu bekommen, wenn die ein Probespiel gewinnen oder ein Wettbewerb, wenn die weit kommen oder sogar gewinnen. Das ist natürlich sehr schön, aber es soll nicht das A und O sein. Meine, ja, so der Anfang der Frage. Meine Erfahrungen sind nie sehr hilfreich für die Studierenden. Also ich habe sehr früh begonnen und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gewusst, was ich mache, bis ich 18 Jahre alt war, obwohl ich Wettbewerbe gewonnen habe und mit Orchestern gespielt habe und so weiter. Ich habe wirklich nicht gewusst. Und alles ging sehr schnell. Und mit 18, 19 habe ich ein Jahr für mich Pause gemacht, um das zu analysieren. Was mache ich? Wie funktioniert das? Und nur so kann ich heutzutage unterrichten. Und ich glaube, nur so kann ich jetzt meine Studenten, Studierenden auch helfen. Sonst wäre ich keine gute Lehrerin. Und ich glaube, ich kann die inzwischen sehr gut helfen, aber nur durch diesen Prozess.
Also da muss man vielleicht ergänzen, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Hörer denken, mit 18, 19, davor habe ich nicht gewusst, was ich mache. Als Instrumentalist fängt man sehr, sehr früh an, auf dem Instrument zu spielen. Ich glaube, als Sänger weiß man zum Teil noch nicht mit 30, was man tut. Die Sänger sind immer ein bisschen später dran, weil sich die Instrumente auch durch den Stimmbruch später ausformen. Wie, du hast es im ersten Teil schon ein bisschen angedeutet, wenn du zurückdenkst an deine Zeit als junge Musikerin, als Musikstudentin, wie bist du mit Rückschlägen und Krisen umgegangen und wie schaust du heute auf deine Studierenden, die vielleicht selber durch eine Krise gehen?
Also erstmal, bis ich 18 war, also musikalisch hatte ich wenig Krisen, muss ich sagen. Also als Kind, ich habe einfach gespielt und habe Spaß daran gehabt. Habe Spaß auf der Bühne gehabt. und nie darüber nachgedacht. Das war wirklich im Jetzt sein, sehr kindlich. Und ich glaube, ich war sehr kindlich, bis ich 18 war. Ja, und dann kam zu viele Gedanken vielleicht, oder kam vielleicht eine Zeit, wo ich da nicht so sicher war auf einmal auf der Bühne, und dann denkt man ja, warum? Und dann ja, sind die Krisen natürlich heftig erstmal. Und wie kann ich existieren und wie geht es weiter und werde ich dann auf der Bühne anfangen zu denken und so weiter. Wie ich die Studierenden helfen kann, ist, dass die eben diese Ängste akzeptieren müssen. Dass die nicht wegschauen. Und egal wie schmerzhaft das sein soll und egal wie lange das dauern soll, die sollen durch diese Krise gehen. Weil die kommen stärker heraus. Das ist alles, was ich...
Also den Schatten zu akzeptieren, damit man nicht drin stecken bleibt.
Ja, mit allen negativen Emotionen, und das ist Teil des Künstlersein. Es ist ein Geschenk eigentlich. Ja, normalerweise in unserem Alltag können wir das nicht so begegnen, oder wir haben nicht die Möglichkeit, diese negative Emotionen zu akzeptieren, weil wir müssen unseren Alltag irgendwie schaffen. Aber ich glaube, der Picasso hat gesagt, der Kunst ist eine Möglichkeit, den Staub des Alltags wegzukehren.
Und inwieweit steht diese Erfahrung dann auch im Zusammenhang mit dem Konzept des Interbeing?
Ja, der Interbeing ist ein Trost in dieser Situation, weil man fühlt sich nicht mehr so alleine. Man weiß, es gibt einen Zusammenhang mit anderen Dingen. Man denkt, das habe ich verloren. Jetzt habe ich meine ganze Technik verloren. Nein, es ist noch da. Es ist nur, wie kommt man wieder dahin? Aus einer anderen Perspektive. Es ist immer da. Und immer ein Teil von uns. Ja. Der Ausdruck ist immer ein Teil von uns. Nur wie wir es erreichen und wie wir damit umgehen, ist eine Frage des Perspektives. Ja. Das gibt Hoffnung.
Was würdest du, also du unterrichtest sie ja auch selbst, aber was würdest du ganz allgemein jungen Musikstudierenden raten, aber auch Nichtmusikern? Und du kannst auf beide natürlich unterschiedlich antworten, weil vielleicht auch die Herangehensweise eine andere wäre, aber was würdest du ihnen empfehlen?
Nie aufhören, neugierig zu sein. Ich glaube, wenn man Neugier und Wissgier nicht mehr hat, dann ist es tragisch. Dann bleibt man stehen. Und wenn die Neugier noch besteht, dann hat man immer die Möglichkeit, weiterzugehen. Dann ist es immer progressiv.
Diese Neugier hat dich dann auch dazu gebracht, gesangstechnische Elemente ins Flötenspiel mit hineinzunehmen. Wie kam das dazu?
Das ist eine schöne Geschichte.
Weil ich denke, es ist ja keine Selbstverständlichkeit beim Flötenspiel. Oder weil bei
vielleicht
anderen.
Vielleicht nicht. Ich weiß nicht, wie anderen das
bei machen. Bei anderen vielleicht Instrumenten sehe ich das definitiv nicht. Also beim Klavier schon gar nicht. Mhm. Man denkt, bei Blasinstrumenten wäre das eher gegeben, weil es geht ja da auch. Also ganz konkret auch um die Atmung. Also ohne Atmung kommt kein Ton. Beim Klavierspielen kann man auch einen unschönen Ton erzeugen, wenn man die Luft anhält. Wie kam es dazu?
Ja, also ich habe früher erwähnt, der Stefan Linn, der Tenorsänger, der ist auch Flötist. Und der kam zu uns und wollte ein Kopfstück suchen für sich. Und dann habe ich ihn unten gehört, und mein Mann kam hoch und sagte, ja, der ist eigentlich Sänger. Der ist Tenorsänger und spielt hobbymäßig Flöte. Dann kam ich auf die Idee, der Stefan kommt aus Taiwan, und ich hatte so viele taiwanesische Studierenden in der Klasse. Und ich kam auf die Idee, das wäre eine schöne Sache, wenn wir zusammen den Atem, der Klangfarben und so weiter mit Steffen zusammen erforschen könnten. Und er war sehr offen dafür. Und ich habe gleich meine taiwanesische Studentin angerufen und hat gleich mit ihr gesprochen. Und so kam der Kontakt. Und wir sind bis heute in sehr guten Kontakt und erforschen das immer weiter. Es gibt immer neue Erkenntnisse, und was den Atem und Klang betrifft. Ja.
Hat das dein Spiel auch verändert?
Ganz sicher, ganz sicher. Und man muss auch sagen, das Ohr ändert sich auch. Das Gehör, nicht das Ohr, aber das Gehör ändert sich. Es bleibt nicht gleich. Wir wissen, dass jede 7 Jahre unsere Zellen ändern sich auch. Also es wäre auch ein bisschen traurig, finde ich, wenn unser Gehör immer gleich bleiben würde. Und je nachdem, welche Tageszeit es ist, also abends hören wir eigentlich nicht so gut. Gut, dass die Konzerte dann abends sind nicht. Aber vormittags soll man immer üben. An alle Studierende, die diesen Podcast hören, vormittags üben bitte. Das Gehör ist einfach schärfer.
Aber es stimmt,
und wacher.
Wir sprachen ja vorher über Klangvorstellung. Die Klangvorstellung ändert sich ja auch oder wächst zusammen mit den eigenen Fähigkeiten. Ja. Durch meine eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten kann ich gewisse Klänge produzieren, und die sind am Anfang vielleicht für mich erstmal neu und toll, und dann wird das sozusagen zur Norm. Ja. Und dann wächst das weiter, ne? Und dann kann ich es auch bei anderen dementsprechend hören oder nicht hören.
Ja, und das ist manchmal sehr schön zu hören. Also wenn ein Studierende einfach durch eine Änderung in der Körperposition wo sie dann plötzlich geht der Klang auf und offen und gesund. Und wenn die das selber spüren, das ist wunderschön.
Waren das aber Sachen, mit denen du dich davor schon auch beschäftigt hattest oder eher nicht? Also wie war das auch jetzt für dich als Studierende? Wurden dir solche Aspekte vermittelt? Also offene Kehle, Appoggio, Luftfluss, solche Sachen?
Nein, das ist keine Kritik an meine Lehrer, überhaupt nicht. Ich wurde geschenkt, vielleicht durch Gnade, dass ich damals, wie gesagt, bis mein Bachelor zu Ende war, mein Bachelorstudium, dass ich nicht wusste, was ich mache, und trotzdem, es hat funktioniert. Oder meine Lehrerinnen haben nicht viel ändern wollen. Die haben alle nach dem Motto, es funktioniert, also wir lassen das in Ruhe. Was vielleicht auch gut war. Aber danach, für mich, habe ich das alles analysiert und mit Freude auch analysiert. Und Neugier und manchmal auch in Panik, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin sehr froh, dass ich diesen schwierigen, aber doch sehr zufriedenstellenden Weg genommen habe.
Und wie fühlt sich das dann jetzt für dich körperlich an beim Flötenspielen, dieser sogenannte Appoggio?
Sehr gut, es ist wie eine Therapie, tägliche Therapie für mich. Also vor allem, ich merke es, sobald ich gestresst bin, weil es funktioniert nicht. Insofern, das ist besser als jede psychoanalytische Therapie. Ja.
Also auch hier der Appell an alle Musikerinnen und Nichtmusikerinnen: Atmen, atmen, atmen. Ich habe gesehen, wir haben, Julie, wir haben beide was, wie sagt man, in common in unserer Biografie. Wir waren beide mal in Paris, und zwar nicht zum Besuch, das haben wahrscheinlich noch viele andere Leute, aber zum Studium. Unterschiedliche Fächer, ich habe damals da Jura studiert, du Musik. Was ist dein Lieblingsplatz in Paris oder dein Lieblingsort? Wo bist du am liebsten gewesen?
Ah, Montmartre. Ja, Montmartre. Und es gibt viele schöne Orte in Paris natürlich, aber diese künstlerische Viertel und der Rodin-Museum und die vielen kleinen Restaurants, die dahin führen. Ja, ich bin immer sehr gerne dort gewesen. Ja.
Ja, ihr könnt es nicht sehen, aber Julies Augen funkeln, jetzt wo sie von Paris spricht. Ja, absolut. Also die Stadt hat viele schöne Orte. Montmartre ist mittlerweile ja übertouristisch. Also ich hatte...
Man muss um 5 Uhr morgens hingehen.
Wahrscheinlich. Also schläft man noch.
Nur man kann die
als
nicht essen. Man muss ein Frühstück mitnehmen.
Das stimmt,
Baguette.
Ja. Aber ich war immer sehr gerne im Jardin du Luxembourg.
Oh ja.
Das ist da, wo der französische Senat seinen Sitz hat.
Ja.
In der Nähe von der Sorbonne, vom Pantheon. Da war ich immer sehr gern und habe dann mich da hingesetzt und ganz dekadent ein Buch gelesen. Aber was ich auch mal so schön fand in Paris, und dann höre ich auf, von mir zu reden, sich einfach in ein Restaurant zu setzen und die Leute zu beobachten. Und vielleicht, um hier auch wieder den Bogen zu schlagen, also observe, sich selbst zu beobachten, aber natürlich auch, wie wir miteinander umgehen, wie unsere Mitmenschen agieren, ist doch eine Fähigkeit, die immer weniger ausgeprägt ist, aber eigentlich nach wie vor sehr, sehr wichtig.
Ja, das Leben wird immer unpersönlicher, habe ich auch den Eindruck, durch Handys, durch Computer. Aber was ich auch sehr schön in Paris fand, war die Kunst. Die Malerei, also die Künstler, die auf der Straße malen. Und da ist auch im Rahmen von Interbeing, ist interessant, also mit dem Flötenspiel oder nicht nur das Flötenspiel, ein Geigenspiel oder Gesang, wie man einen Ton beginnt, ist wie ein Künstler mit der Malbürste. Manchmal bei Aquarell wird eine ganz weiche Bürste benutzt, nicht? Also dass aus dem Nichts plötzlich erscheint der Himmel. Und wir können das auch in der Musik machen, auch auf unserem Instrument. Und das ist schön, dass die Artikulation, dass wir dieses Bild haben, nicht nur Gehör, sondern bildlich etwas malen können, ein Stück malen, ein Berg malen, indem dass wir beginnen, den Ton ohne Akzent, nur mit Luft, dass der Luft schon im Fluss ist, dass es wie ein Kreis ist und wir schnappen einfach die Luft irgendwann mit dem Ansatz, dass der Ton erscheint, dass es sozusagen nicht beginnt, es erscheint einfach. Und dann, je nachdem, was man mit der Farbe macht des Tones, dann kann man wieder einen Berg malen oder ein See malen, ein Meer, das Meer malen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und auf der Flöte besonders, finde ich. Ja, das Oboe hat nicht ganz diese Möglichkeiten. Ich hoffe, sorry,
warum?
An alle Oboisten in der Welt, aber.
Warum ist das so?
Weil es kein Rohrblatt hat, die Flöte. Es hat nur dieses Loch und also das erlaubt einen Reichtum an Farben, weil die Luft kann in alle möglichen Richtungen gehen. Wir können mit dem Ansatz den Ton zentrierter formen oder wir können das als eine Aquarellfarbe so ganz offen lassen. Mit dem Vibrato können wir auch viel damit machen und dann auch eben mit der Artikulation. Wir können die Zunge nach außen bringen oder nach innen, härter, weicher, schneller. Es gibt eine große Palette an Farben, so wie ein Künstler hat, eine Künstlerin.
Und was ist dabei für dich als Künstlerin und auch als Lehrende wichtiger, also die versuchen zu verstehen anhand der Partitur, was der Komponist sich dabei gedacht hat? Ich meine jetzt nicht nur im Sinne einer klanglichen Entäußerung, sondern wirklich auch quasi der Subtext des Komponisten, so sein Seelenleben bei dieser Stelle womöglich. Oder geht es eher darum, dass der Interpret seiner eigenen Fantasie nachgeht, möglicherweise nicht zu streng ist dann mit der Partitur? Oder geht es darum, einen Mittelweg zu finden? Wie gehst du das an?
Ich sehe das so, zunächst ist es unsere Verantwortung, ist der Text zu respektieren. Warum hat der Komponist so geschrieben oder der Versuchung zumindest zu verstehen, was bedeutet dieser Punkt hier? Ist das staccato oder eher parlato oder ist das so kurz, wie er meinte? Oder es wäre schön wirklich, dass wir Bach sprechen könnten heutzutage oder Mozart, aber es gibt andere Wege, so durch Bücher, Dokumente, Briefe von dem Komponisten zu lesen, sehr wichtig. Aber es ist in erster Stelle eine detektive Arbeit und dann die Interpretation, aber immer mit Respekt zum Text. Und dann können wir sagen, okay, ich finde diesen Klang passender oder und es gibt dann Variationen. Also manche finden, das sollte doch eine reichere Farbe haben oder manche leiser in der Stelle oder milder in der Stelle. Das ist auch gut so. Aber es ist in erster Stelle ein Respekt zu dem Text.
Und ist die Art und Weise, wie man das dann selber auffüllt, hat das für dich mehr mit einer, ich nenne das jetzt mal abstrakten oder idealen Klangvorstellung zu tun? Oder ist das auch gekoppelt an eine Empfindung, an sein eigenes inneres Seelenleben?
Ich frage mich immer, welche Emotion will das Stück? Also wir haben das Glück, auch Schauspieler, Schauspielerin zu sein, ja? Und nicht nur eine Rolle zu spielen. Durch die Probespielstellen zum Beispiel, wir haben die Möglichkeit, Daphnis und Chloe, ja, zu interpretieren und dann auf der anderen Seite Brahms Vierte oder Carmen. Ja, wir schlüpfen uns in verschiedene Rollen. Ja, und dann frage ich mich zuerst, welche Emotion ist hier gefragt? Welche Klangfarbe passt zu dieser Emotion? Welche Artikulation passt zu dieser Emotion? Es kommt immer darauf an, welches Gefühl benötigt wird.
Vielleicht zum Abschluss unseres sehr spannenden Gesprächs mit dir, wenn du es auf einen Satz bringen müsstest, was treibt dich an? Als Musikerin, als Lehrende, als Mensch?
Immer die Kunst, immer die Musik, immer den Ausdruck von Gefühlen. Ohne das für mich wäre der Alltag ziemlich langweilig. Und ja, ich fühle dass ich habe sehr viel Glück im Leben, dass ich diese Möglichkeit habe und davon leben zu können. Ja, bin, glaube ich, ein sehr glücklicher Mensch jetzt.
Siehst du da auch eine Verbindung zwischen Musik und Interbeing im Sinne, dass beide Sachen, obwohl sie auf sehr unterschiedlichen Ebenen agieren, die Menschen verbinden und auch Mensch mit Natur verbinden? Ja, Klänge sind ja nicht nur was in der, im
Ja,
Menschen drin, in der
absolut.
Natur drin.
Ja. Ich muss auch sagen, dass eine Bereicherung in mein Leben oder eine ganz tolle Erfahrung ist, eine Familie zu haben, eine Familie aufzubauen. Dass das auch ohne diese Erfahrungen mit Familie und Tochter, Kind, könnte ich die Musik auch nicht so tiefsinnig interpretieren. Ich glaube, nur allein sein im Zimmer und immer wieder üben, das bringt man nicht so weit. Also vielleicht technisch schon, aber in Verbindung mit der Musik, mit dem Ausdruck, das ist begrenzt. Ja, das ist eine Erfüllung für mich gewesen, dieser Prozess mit Familie.
Die Familie als Erfüllung, ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Julie, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank an euch und viel Freude weiter. Ich finde das eine sehr schöne Sache mit dem Podcast. Und ja, alles Gute für euch.
Dankeschön.
Danke.
Dankeschön.
Danke auch.